Ich habe hier in der Gemeinde mit einer Predigreihe angefangen, die heisst «Gnade ist grösser». Und in der ersten Predigt habe ich so etwas wie eine Grundlage dazu gelegt, nämlich, wir können uns gar nicht vorstellen, wie gross die Gnade von Gott eigentlich wirklich ist. Darum hat die erste Predigt geheißen, sie ist grösser als unsere Vorstellungskraft. Es ist so wie der Mann oder Frau, ich weiss es gar nicht so recht, der da in den Himmel raufschaut. Wenn wir das machen, dann sehen wir auch Sterne und wir sehen einiges. Aber wie gross das All ist eigentlich dort dahinter? Ich weiss gar nicht, ob man wissenschaftlich in der Zwischenzeit weiss, wie gross. Ich habe immer den Eindruck, alle 10 Jahre hat man herausgefunden, es ist doch noch mal grösser. Wir können es uns nicht vorstellen. Es geht über unser Vorstellungsvermögen, weil es ist Gottes Gnade und nicht unsere menschliche Gnade. Wir haben am letzten Sonntag miteinander angeschaut, also die vom EMK Young sind nicht da gewesen, aber darum erzähle ich es euch noch ganz kurz. Wir haben auch gesagt, die Gnade ist bestimmender oder wertvoller als unsere Schulden. Wir haben dabei ein heikles Thema angeschaut, nämlich, dass die Bibel davon ausgeht, wir Menschen sind alles Sünder. Und wichtig ist mir dabei gewesen, zu sagen, wenn die Bibel uns als Sünder bezeichnet oder Sünderin bezeichnet, dann hat das nicht, weil die Bibel jetzt unser einzelnes Leben anschaut und sagt, Markus, das hast du nicht so gut gemacht, du bist ein Sünder. Sondern der Begriff Sünder ist einfach das Gegenüber zu Gott. Gott ist der Schuldlos. Darum sind wir als nicht Gott die Schuldigen. Gott ist der Rein und wir als nicht Gott sind die Unreinen. Gott ist der Heilig, wir sind die Unheiligen. Und solange wir Menschen sind und nicht Gott sind, kommen wir da nicht draus raus. Und weil wir die Unheiligen, Unreinen sind, sind tatsächlich dann immer mal wieder unsere Handlungen entsprechend dem, was wir sind. Und das können wir nicht einfach so ändern und sagen, ich gebe mir jetzt alle Mühe und bin nicht schuldig. Wir kommen da nicht draus raus. Aber Gott hat in der Gnade etwas gemacht, was wir nicht machen können, und hat die Gnade der Sünde gegenübergestellt. Und hat gesagt, Gnade ist immer mächtiger als unsere Sünde. Darum bestimmt nicht die Sünde über unser Leben, sondern Gnade. Und Paulus hat betont, die Folge von der Sünde wäre der Tod. Aber die Folge von der Gnade ist die ewige Herrlichkeit bei Gott. Darum ist Gnade wertvoller als die Sünde. Und heute schauen wir nochmal so ein blödes Thema an, wo mindestens mir in meinem Leben immer auch wieder sehr schwer gefallen ist, darüber zu reden. Habe ich vergessen zu schalten. Das Thema Angst. Angst bestimmt unser Leben immer wieder ganz stark. Eigentlich vieles von dem, ich sage jetzt wirklich mal so klein, in unserem Kontext, wo wir drinnen leben, gehört Angst zu einem von den stärksten Antriebskräften in unserem Leben. Einer der stärksten Motoren. Wer das Enneagramm kennt, der kann durchaus mal beim 6 lesen und wird herausfinden, die da gut sich auskennen damit, das ist so der Haupttyp in Westeuropa, vor allem Deutschland, Schweiz. Das ist Angst, eine der ganz starken Motoren. Das haben wir zum Beispiel auch gerade letzten Sonntag gemerkt, wie stark Angst auch Waren bestimmen kann. Angst vor steigenden Krankenkassenprämien helfen, Waren zu gewinnen. Angst vor Überbevölkerung hilft auch, Waren zu gewinnen. Angst davor, dass die ganze Welt schlecht wird, hilft, Wahlen gewinnen. Vor 4 Jahren hat es die Angst vor Umweltschutz oder dass der Umweltschutz nicht eingehalten wird. Man muss nur genug Angst schüren, dann bringt man Menschen ganz stark dazu, Sachen zu machen. Wenn ich die Weltsituation im Moment anschaue, dann kann man, was will man anders haben als Angst vor diesen Aggressionen, die überall anscheinend einfach frei gelebt werden können. Wie soll man da nicht Angst haben? Aber es gibt auch die ganz persönlichen Ängste, die unser Handeln immer wieder bestimmen. Angst vor einer Prüfung. Wer kann da noch gut schlafen? Angst vor einem Gespräch mit der Chefin oder mit dem Chef. Angst vor einem Gespräch mit dem Sohn oder der Tochter oder mit den Eltern. Menschen haben Angst, dass ihre Beziehungen auseinandergehen könnten. Andere haben Angst, dass sie gar keine finden, keine Freunde haben. Es gibt Ängste, die hindern uns am Fliegen, ist vielleicht nicht so schlecht. Aber auch Angst, irgendwo zu spät zu kommen oder heute zu früh da zu sein, eine Stunde. Wer weiß. Es gibt Angst, dass man zu kurz könnte kommen oder benachteiligt wird. Es gibt Angst, dass man Fehler macht oder noch schlimmer, dass die anderen herausfinden, dass man diesen Fehler gemacht hat. Die Angst ist so ziemlich allgegenwärtig in unserem Leben und bestimmt auf ganz vielfältige Art, was wir tun oder auch, was wir nicht tun. Einfach, dass ihr mich gut versteht. Ich glaube auch, dass es gut ist, dass man Angst hat. Stellt euch vor, Kinder haben keine Angst vor Autos und rennen einfach auf die Straße. Oder man hätte keine Angst vor Feuer. Da muss man nicht einmal Kind sein. Da kann man sich wahnsinnig verbrennen. Es wäre nicht gut, wenn man keine Angst hätte. Angst ist durchaus auch etwas Hilfreiches und Sinnvolles. Solange die Angst nicht die Herrschaft über unser Leben übernimmt und uns diktiert, wie wir unser Leben zu gestalten haben. Und die Angst bestimmt viel in unserem Leben. Und dabei kann man sehr unterschiedlich mit dem umgehen. Das sieht vielleicht nach außen hin ganz unterschiedlich aus. Es gibt so die einen Schneckentypen, die ziehen sich einfach ihre Schneckenhäuschen zurück. Nein, kann ich nicht. Nein, mich bringst du nie dazu, so irgendwie dafür etwas zu machen. Nein, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Eine Prüfung, eine Weiterbildung. Nein, um Gottes Willen, das schaffe ich nicht, kann ich nicht. Kennt ihr die Schneckentypen? Die Hasertypen, die einfach davor rennen, wenn ihnen irgendetwas Angst macht. Möglichst noch irgendwelche Haken schlagen, dass man sie ja nicht noch irgendwo verwünscht. Aber es gibt auch die anderen, die so wie die kleinen Hündchen kläffen, wie verrückt. Die machen das, weil sie wahnsinnig Schiss haben. Und da hilft es einfach mal, möglichst laut zu kläffen oder andere Tiere, die sich riesig gross machen, obwohl sie es überhaupt nicht sind. Also verschiedene Simmers. So unterschiedlich reagieren wir darauf. Ich glaube, Angst gehört zu unserem Leben. Eigentlich wie die Sünde. Solange wir Menschen sind, Und einfach die Enneagrammtypen, die sie kennen, denken nicht, wenn ihr ein Nicht-Sechser seid, denken nicht, dass der Sechser bei euch nicht auch bestimmt. Angst gehört in unser Leben hinein. Und eigentlich ist es so gut. Aber Gnade ist bestimmender als unsere Angst. Es gibt in der Bibel so ein Paradebeispiel für den Menschentyp, der eigentlich keine Angst haben will und doch hat. Wir haben in der Schriftlesung von ihm gehört. Die Ankündigung von Jesus, ich werde sterben und ihr werdet alle irr werden an mir. Ihr werdet mich verlassen, alleine lassen. Das fordert der Petrus raus. Sogar wenn ich mit dir muss sterben, niemals werde ich abstreiten, dich zu kennen. Wir kennen, oder nehmen jetzt mal an, dass die meisten von uns die Geschichte kennen und wir wissen so, wie die Geschichte weitergegangen ist. Dort, wo Jesus verhaftet worden ist, ist der Petrus schon ein bisschen mutig, vielleicht mutiger als die anderen Jünger, ist er in den Hof vom hohen Priester gegangen, hat sich dort am Feuer gewärmt und hat beobachten, was jetzt da weiter passiert. Und dann wird er zur Rede gestellt, gehörst du nicht auch zu einem? Und dreimal hat der Petrus abgelügnet, den Jesus zu kennen. Liebe, ich glaube, ein Petrus mit dieser Aussage, dass es absolut ernst gemeint hat. Das ist das, was er hätte wollen. Auf keinen Fall den Jesus im Stich lassen. Ich bekenne mich sogar, wenn ich müsste sterben zu ihm. Das ist absolut seine Absicht. Das ist der Petrus. Und dann übernimmt Angst die Herrschaft in seinem Dasein. Und Angst lässt ihn sagen, ich kenne den nicht. Lieber bin ich tot, als dass ich etwas mit dem zu tun hätte. Merkt ihr, was es bedeutet, wenn die Angst die Herrschaft in unserem Leben übernimmt? Wir machen nicht mehr das, was wir eigentlich wollen. Hier in dieser Geschichte merken wir etwas von dieser Macht, die Angst über unser Leben kann haben. Kennt ihr die Situation in eurem eigenen Leben? Welche Situationen kommen euch jetzt in Sinn? In meiner Jugendzeit, wie viele Blödsinn habe ich gemacht? Nur weil ich mich nicht blamieren wollte. Angst hatte davor, dass die anderen sagen, oh, so ein Feigling. Wie viel hat man gestohlen, nur um nicht schlecht dazustehen? Wie viel Drogen hat man konsumiert, einfach um nicht schlecht zu stehen vor den anderen? Wie viele dumme Sachen hat man gemacht, wo man sich nachher geschämt hat, wenn man eigen war. Und bei den älteren Menschen, wie viele vorhandene Konflikte hat man nicht getraut, in der Liebe anzusprechen, weil man Angst hatte, es könnte noch schlimmer werden. Weil man Angst hatte, ich hatte meine Emotionen nicht im Griff. Doch lieber schweigen. Doch lieber wieder das Gleiche tun, als wäre alles gut. Aber wahnsinnig darunter leiden, dass mit dieser Beziehung nicht Schlag kommt miteinander. Man geht dann halt doch den älteren, älteren, ja, so muss man es sagen, aus dem Weg. Oder die Eltern gehen ihren eigenen Kindern aus dem Weg. Es ist wahnsinnig, wie die Angst es schafft, die Herrschaft. Und ich sage euch, es nützt nichts, dass 365 Mal in der Bibel fürchte dich nicht steht. Jemand, der von Angst dominiert ist, kann sagen, du musst keine Angst haben. Nützt in der Regel gar nicht. Aber das, was nützt, gegen die Angst, ist Gnade. Sie ist bestimmender als die Angst. Die Geschichte mit dem Petrus hört ja nicht dort im Hof in den auf. Die Geschichte geht weiter bis nach der Auferstehung. Und dort wird uns im Johannesevangelium die Geschichte von Jesus mit dem Petrus erzählt, wo Jesus Bezug nimmt auf das, was geschehen ist. Ich lese noch die Begegnung von Jesus dort am See Genezareth mit dem Petrus, nachdem er ihn verleugnet hat. Aus Johannes 21 lese ich die Verse 15 bis 17. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Schafe zur Weide. Eine interessante Geschichte. Dreimal fragt Jesus den Petrus das Gleiche. Jesus ist nicht schwerhörig. Er hat die Antwort sehr wohl gehört. Aber indem er dreimal fragt, stellt er genau den Zusammenhang von der dreimaligen Verleugnung zu der dreimaligen Frage her. Er knüpft dort an dem Moment an, wo der Petrus der Angst in seinem Leben die Herrschaft übergeben hat. Dort will er anknüpfen, dort drauf will Jesus ihm einen Weg zeigen. Und Jesus weiß, warum Petrus ihn verleugnet hat. Er weiß darum, dass die Angst dort die Herrschaft in diesem Leben übernommen hat. Jesus weiß, wie bestimmend Angst für unser Leben kann sein. Und darum stellt er auch dieser dreimaligen Angst die dreimalige Liebe gegenüber. Die Liebe ist bestimmender als die Angst. Nicht irgendeine Schwärmerei. Jesus redet von der Liebe zu ihm als Sohn von Gott. Er redet davon, dass in ihm die ganze Liebe und Zuwendung von Gott zum Mensch sichtbar worden ist. Ganz egal, ob sie sündig oder ängstlich sind. Das bestimmt sie aus der Sicht von Gott. Sondern eine eigene Liebe. Eine Liebe, die sich durch nichts aufhalten lässt und wo wir sogar sagen können, sie nimmt uns sogar die Angst vor dem Tod, weil sie den Tod überwunden hat. Um diese Liebe geht es. Und darum fragt der Jesus beim Petrus nicht nachher: Petrus, wie hast du nur können? Hey, magst du dich noch erinnern? Du hast doch noch gesagt und so weiter. Nein. Er fragt ihn: Ist die Liebe zu mir noch vorhanden? Ich weiss doch, dass du ängstlich bist. Die Frage ist nicht, hast du Angst? Oder bestimmt Angst ins Leben? Sondern ist dir bewusst, ist die Liebe noch da? Liebst du mich, auch wenn du versagt hast? Ist die Liebe noch da? Ist das, was uns verbindet miteinander, die Liebe statt der Angst? Und dreimal sagt ihm der Petrus darauf: Du weißt, dass ich dich liebe. Und dann, ganz wichtig, sagt ihm Jesus: Dann gang und kümmere dich um die Lämmer. Kümmere dich um all die anderen Menschen, die auch Angst haben in ihrem Leben. Kümmere dich um all die Schnecken in ihren Schneckenhäuschen. Kümmere dich um all die kleinen, kläffenden Hunde, wo ihr Leben auch dermassen von Angst bestimmt ist. Du weißt jetzt, dass die Liebe mächtiger ist. Dass ich dich in die Welt hineinschicke, als einer, der erfahren hat, die Liebe ist stärker als die Angst. Gnade bestimmt unser Leben mehr als unsere Angst. Das möchte ich euch mitgeben. Für euer Leben. Nicht, dass ihr nicht mehr werdet Angst haben. Die Angst gehört in unser Leben rein, das ist ja gut. Aber die Angst ist nicht so bestimmend für unser Leben wie die Gnade, wie die Liebe. Und wenn ich euch frage: Liebet ihr Christus? Dann sage ich euch auch: Dann kümmert euch um die anderen Angsthasen von dieser Welt. Und sagt ihnen: Gnade und die Liebe ist bestimmender als die Angst, die ihr immer wieder in eurem Leben erlebt. Amen.